Kultusbetrieb, der Talk. Guten Abend. Ja, herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Projekt Radio ABN und der Studiengang Medientechnik der Technischen Hochschule Deggendorf. Studenten haben wieder ein Thema vorbereitet, Start Me Up, wie man richtig selbstständig wird. Vorbereitet haben die Sendung Katharina Aigner und Julian Fuchs. Mein Name ist Georg Hausmann und ich freue mich, dass wir kompetente Gesprächspartner zu unserer Unterhaltung haben. Wie wird man richtig selbstständig? Herr Professor Dr. Thomas Geis, Sie sind hier Professor an der Hochschule. Kann man auch falsch selbstständig werden?
Glaube ich nicht. Man kann, glaube ich, nur den ungeschicktesten Weg gehen in die Selbstständigkeit. Aber ein richtig oder ein falsch würde ich jetzt so nicht unterschreiben, dass das so einfach zu kategorisieren ist.
Gibt es außer der Begeisterung noch wichtige Attribute, die Sie jedem, der sich bei Ihnen vorstellen würde und sagt, ich will es probieren, abverlangen würden, wenn man das so überhaupt auf die Kürze machen kann?
Also mein Leitsatz für den Weg in die Selbstständigkeit ist ein griechischer Philosoph, heißt Mut steht am Anfang, Glück am Ende. Und dazwischen ist Mut, Arbeit und Beharrlichkeit. Und diese drei Dinge, Mut, Arbeit und Beharrlichkeit, muss ein Gründer, ein potenzieller Gründer mitbringen, unabhängig von seiner Idee, wie groß, wie klein. Aber er braucht, muss einfach durchhalten.
Kann man sowas, ohne jetzt die Unterhaltung sozusagen schon vorwegzunehmen, an einer Hochschule wie hier in Deggendorf überhaupt lernen? Oder hat man das sozusagen genetisch programmiert?
Man kann Instrumente, man kann sein Werkzeugkoffer für das vorbereiten. Manche Dinge sind einfach Veranlagung, wie von der Erziehung her, vom Elternhaus her, wie man sein Studium aufbaut und gestaltet. Aber an der Hochschule, wir können Werkzeuge zur Verfügung stellen und lehren. Natürlich auch im Softskill-Bereich Dinge schulen, aber das Grundwerkzeug bringt man schon im Herz und in der Seele mit.
Ja, das Grundwerkzeug. Das Grundwerkzeug, um als Selbstständiger hoffentlich auch erfolgreich zu sein. Wir haben heute Selbstständige hier in dieser Runde. Alfons Weinzierl, Sie sind selbstständig. Wie die GmbH, können Sie kurz erklären, um was es sich da handelt? Weil Sie sich ja nicht nur mit Menschen beschäftigen als Selbstständiger.
Nein, nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Tieren, insbesondere mit Wildtieren, vorzugsweise mit Rehen. Ja, also es geht eigentlich um eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr, das ist der Wildunfall. Und den habe ich mit einem Kollegen selbst erlebt. Und dann war die Idee geboren, dieses Problemfeld nachhaltig zu verbessern und Wildunfälle zu reduzieren. Und die WUIDI GmbH ist der Mittel zu diesem Zweck.
Sie haben ja auch ein Studium absolviert, das haben wir gehört. Man kriegt bestimmte Instrumente bei einem Studium mit, aber noch nicht den Unternehmergeist. Bei Ihnen war es sozusagen eine Art Saulus-Paulus-Erlebnis. Aber wie kommt man dann dazu, dass man sagt, daraus kann ich eine Geschäftsidee mit einem Unternehmen machen?
Ich sag mal so, die Selbstständigkeit per se hat mich schon im Vorfeld beschäftigt, ja, auch während des Studiums hat man schon auf Dienstleistungsbasis, sage ich mal, sich ein Nebeneinkommen verdient, ja, und da schon selbstständig ist man aktiv gewesen. Aber es war jetzt nicht die zündende Idee, die kam dann letztendlich erst, wie das Reh vor die Motorhaube gelaufen ist.
Jetzt sind Sie ja jemand, der so darf man das ja kaum sagen, nicht in Deggendorf studiert hat, sondern in Österreich, wenn ich das so richtig lese. Haben Sie das Gefühl, Sie sind dort wirklich schon für die Notwendigkeiten eines Unternehmers richtig ausgebildet worden?
Ich habe sogar in Deggendorf studiert, bevor ich nach Österreich gegangen bin. Im Bachelor habe ich hier Betriebswirtschaft studiert an der THD. Letztendlich kommt es allerdings weniger auf die Studieninhalte darauf an, sondern als Startup-Unternehmer, und das werden viele bestätigen, lernt man jeden Tag dazu und man macht viele, viele Erfahrungen. Von den schlechten Erfahrungen nimmt man meistens noch mehr mit, wie wenn alles gut läuft.
Ja, die altbewährte Form Start Me Up, wie wird man richtig selbstständig? Hier im Talk im Kultusbetrieb bei Radio ABN. Erfolgreiche Starter in eine Selbstständigkeit sind auch Karina Haller und Michael Haller. Frau Haller, Sie haben als junge Unternehmerin auch einen Weg beschritten, der heißt, ich habe zuerst studiert, hier sogar Studiengang Medientechnik. Wie kommt man zu dieser Selbstständigkeit? Medientechnik, würde man sagen, ist doch etwas, wo man in einem Weg vielleicht bei Medienunternehmen, bei kreativen Arbeiten landet. Wie war das bei Ihnen?
Ja, also bei uns hat es auch angefangen, erstmal im Medienbereich in die Selbstständigkeit zu kommen. Wir haben gemeinsam mit meinem Bruder, der ja mit mir dann auch die GmbH gegründet hat, eine Medienagentur gegründet, und da haben wir so die ersten Erfahrungen gemacht. Wir haben ein paar Webseiten gemacht, Filme, Fotos, ein bisschen Design, und da hat man so ein bisschen gelernt, wie das läuft, aber das war noch lang nicht vergleichbar, wenn man dann doch ein Produkt auf den Markt bringen will. Und das, beim Produkt war es dann eher, da hat man vor 10 Jahren mal die Idee gehabt, dass man so ein paar Kickkasten braucht. Dann haben wir uns den einfach für daheim selber gebaut, und das hat dann wirklich so gut hingehauen, dass wir gesagt haben, das braucht eigentlich wirklich jeder.
Und dann erklären Sie kurz dieses Unternehmen, was es eigentlich macht, wie es heißt.
Also unser Unternehmen ist MyPaketkasten, und da verkaufen wir große Briefkästen für Pakete, die man sich vors Einfamilienhaus stellen kann, wo dann der Paketzusteller seine Pakete abgeben kann, ohne dass der dafür einen Schlüssel braucht, sondern das funktioniert ähnlich wie bei einem Altkleidercontainer.
Hört sich jetzt an, dass man sagt, ja, das wäre doch etwas, was man von der Stange irgendwo kaufen kann. War das eine echte Marktlücke, oder haben Sie eine sozusagen besonders kreativ gemachte Ablageform hier entdeckt für den offenkundig ja tagtäglich kommenden Zusteller, der irgendwas von Amazon oder sonst was bringt?
Das war tatsächlich noch eine Marktlücke. Also vor 10 Jahren hat es da fast gar nichts gegeben. Dann haben wir eben 5 Jahre später eigentlich ja erst angefangen mit dem Ganzen. Haben wir auch nochmal recherchiert, und da war aber auch noch nichts Vergleichbares am Markt. Und mittlerweile ist aber die Konkurrenz schon größer geworden. Und es gibt immer mehr Kästen, die jetzt in diese Richtung versuchen.
Michael Haller, Sie sind Mitunternehmer, Mitgründer. Die erste Frage ist immer, wer ist denn der Chef in eurem Unternehmen?
Ja, ich möchte gern sagen, dass ich bin, aber ich glaube, das ist bei uns so 50-50 verteilt.
Ja. Ja, Ehemänner sagen solche Dinge auch, dass sie zu Hause die Hose anhaben, und die Realität sieht manchmal anders aus. Seid ihr sozusagen von der Arbeitsverteilung gleich, oder hat jeder so einen spezifischen Schwerpunkt? Jetzt würde ich sagen, wenn man so einen Kasten baut, da gibt es jemanden, der sich für Marketing und Vertrieb interessiert, und der andere, der mehr im technischen Bereich ist. Mhm. Üblicherweise hätte ich gesagt, die Bohrmaschine hat doch der Mann in der Hand.
Ja, eigentlich schon. Also ich darf mir sagen, das Arbeitspensum ist gleich. Ich bin mehr eigentlich der Zeichner und Konstrukteur, und meine Schwester ist eigentlich die, die gern in der Werkstatt steht und mal einen Kasten zusammenbaut. Obwohl wir das Ganze schon verlagert haben, sodass wir jetzt nur noch diese Prototypen bauen, und das machen wir meistens gemeinsam. Carina ist dann eher die, die Steuer machen muss. Da halte ich mich raus.
Ja, irgendjemand muss aufs Geld schauen. Vielleicht kommen wir auf diesen Gesichtspunkt später noch zurück. Professor Geis, diese Instrumente, die wir vorher besprochen haben, die man sozusagen in einem Studium erwerben kann, ich bezeichne es jetzt einmal ganz salopp, die Grundrechenarten sollte man als möglicher Selbstständiger schon beherrschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass etwas glückt. Mit welchen Dingen werden Sie denn eigentlich in Ihrem Studiengang, wo man sagt, okay, im Bereich BWL oder im erweitersten Sinn BWL, sind doch viele Leute, die in die Wirtschaft gehen, die möglicherweise auch selbstständig sein wollen. Mit welchen konkreten Arbeitsinstrumenten werden die sozusagen im Zuge des Studiums ausgestattet, dass es klappen könnte?
Okay. Da muss ich Ihnen gleich mal widersprechen, und zwar mein Aufgabengebiet ist hauptsächlich nämlich an den technischen Studiengängen und nicht bei den Wirtschaftswissenschaftlern, sondern wir versuchen natürlich auch mit meiner Rolle hier an der Hochschule gerade die Ingenieurstudiengänge dazu motivieren, sich mit kaufmännischen Dingen ein bisschen auseinanderzusetzen, also das interdisziplinäre Lernen, und letztendlich dann aus ihren Erfahrungen, aus ihrer Fachdisziplin gute Ideen zu entwickeln und marktreife Ideen aus ihren Sicht zu entwickeln und diese dann durch meine Impulse, die ich hoffentlich setzen kann, einmal den Schritt zu überlegen, ist das was ich am Markt selbst fliegen lassen kann. Und das ist genau dieser interdisziplinäre Ansatz, also nicht nur die harte Betriebswirtschaftslehre den jungen Ingenieuren mitzugeben in diesem Toolbox, also ganz kaufmännisches Rechnenarten, wie Sie sagen, Finanzmathematik und ein bisschen Buchführung und was man halt so Ding. Wobei es dafür mittlerweile auch sehr gute Software gibt. Solche Dinge werden mittlerweile durch Software sehr gut unterstützt, wo ich keinen Steuerberater mehr ersetzen muss, sondern den nur noch für fachspezifische Fragen mit einbaue. Aber so diese Grundrechenarten ersetzt mittlerweile Software für junges Unternehmen. Was wir versuchen, den jungen Unternehmern mitzugeben, sind dann so ein bisschen so Themen außerhalb ihrer Fachdisziplin. Wenn sie die ersten Mitarbeiter einstellen müssen, also ein bisschen was mit Personalführung, natürlich auch das Marketing, wie das Produkt verkauft. Also ich kann so ein Produkt entwickeln und designen und was auch immer, aber deswegen ist es noch lange nicht verkauft und diesen Marktzugang sich aufzubauen. Das sind so Dinge, die letztendlich, ja, mitgelehrt und geschult werden und hoffentlich dann auch letztendlich umgesetzt werden. Also nicht nur in der Lehre, sondern auch ins Tun zu kommen. Das wäre dann der Wunsch.
Die Studenten, die bei Ihnen sind im Lehrgebiet Existenzgründung, sind das jetzt klassische Abiturienten, die ihren Weg an der Hochschule gemacht haben, oder kommen da auch Leute, die sozusagen schon aus den ersten Berufserfahrungen erkennen und sagen, ich möchte mich sozusagen in der Form weiterbilden?
Beides. Also wir haben Projekte, wenn ich es mal so bezeichnen möchte, die aus dem Studium raus entstehen. Wir haben aber auch letztendlich Projekte, die als Alumni wieder zu uns zurückkommen und sagen, da war doch mal ein Geist, der hat sich mit Existenzgründung beschäftigt. Und den fragen wir jetzt mal, wie es auch die Hochschule vielleicht als Alumni noch zur Verfügung steht für weitere Forschungsarbeiten, für ein Produkt zu entwickeln oder auch fürs Netzwerk. Vielleicht auch gemeinsame Forschungsanträge zu stellen oder auch, wie man es vom Ministerium auch bekommen kann, Förderstipendien, also Gründerstipendien zu bekommen. Also sowohl beides, raus aus dem Studium, kurz nach dem Studium, als auch später als Alumni, sind wir der Ansprechpartner hier an der Hochschule.
Auf Ehre und Gewissen spüren Sie bei einem Studenten, bei einer Studentin, das könnte was werden, oder müssen Sie auch manchmal sagen, ich glaube, da bist du auf dem falschen Weg?
Ich traue mir es nach 20 Jahren Berufserfahrung in diesem Bereich durchaus zu. Und das Schöne an meiner Rolle ist, dass ich auch die Finger in die Wunde legen kann, weil ich von diesen Projekten finanziell unabhängig bin. Und wenn man jemand unabhängig ist, dann darf man auch die Wahrheit sagen. Und darum darf ich auch mein Bauchgefühl manchmal äußern und vage Formulierungen zu äußern, dass ich da jetzt nicht glaube oder die Zeit noch nicht reif ist dafür, dass man noch diverse Hausaufgaben erledigen muss, Forschungsarbeit oder Forschung dazu machen muss, um vielleicht das in die Markt, unternehmerische Tauglichkeit zu überführen.
Start me up. Wie wird man richtig selbstständig? Heute unser Talk im Kultusbetrieb der gemeinsamen Sendung mit dem Studiengang Medientechnik an der Technischen Hochschule Deggendorf. Warnende Stimme könnten es auch geben, wenn man sich selbstständig machen will. Alfons Weinzierl, Sie haben diesen Weg gemacht. Gab es bei Ihnen warnende Stimmen und sagen, Quatsch, was du da vorhast?
Natürlich, vor allem, weil ich nicht direkt, sage ich mal, aus dem Studium dann selbstständig geworden bin, sondern bevor ich dann nach Österreich gegangen bin, habe ich ja gearbeitet und war eigentlich, sage ich mal, in einem gesicherten Verhältnis. Und plötzlich heißt es dann, ich werde kündigen, ich studiere nochmal, und dann beschäftigt er sich auch noch mit Rehen und Wildunfällen. Da wirst du schon belächelt. Natürlich, vor allem, weil bei uns sehr, sehr viele Leute Erfolg auch an finanziellen Erfolg messen. Und ich sag mal, das hat sich erst nach und nach ergeben, und die Spinnerei hat sich dann, sage ich mal, erst gelegt, auch bei den Kollegen, Freunden etc., wenn es dann heißt, okay, die haben jetzt tatsächlich gegründet oder es sind auch erste Erfolge dann auch erkennbar.
Ja, Spinnerei ist ja immer ganz gut, wenn sich daraus was entwickelt. Jetzt sind Ihre Partner in Anführungszeichen die Rehe. Gibt es denn so viele, dass man darauf eine Existenz überhaupt gründen kann? Oder hatten Sie vielleicht das einfach so, das mache ich jetzt einmal, aber dass man darauf eine Existenz gründen kann, war doch vielleicht ja allenfalls ein Wunschtraum oder eine Utopie. Wie war das bei Ihnen?
Die Existenz zu gründen, die war am Anfang gar nicht da, sondern erstmal ging es darum, ein Problem zu lösen und erstmal zu schauen, okay, hatten wir jetzt einfach Pech oder ist das Problem tatsächlich so groß, dass es andere auch trifft. Und wir haben statistisch alle 2 Minuten einen Wildunfall. Das glaubt mir immer keiner, wenn man noch keinen Wildunfall gehabt hat, wenn man aus der Stadt kommt etc. Aber im ländlichen Raum ist es ein Problem. Und alle 2 Minuten, das heißt, wir sprechen von einer der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr. Also es ist ein relevantes Problemfeld. Und ja, so ist das Thema eigentlich Schritt für Schritt gewachsen. Das konnte man uns am Anfang noch nicht erahnen, dass daraus tatsächlich eine Firma steht. Weil, wie gesagt, die Idee entstand im Studium. Das heißt, wir hatten nichts zu verlieren, weil im Zweifel hätten wir studiert. Ja, und dass daraus dann tatsächlich im Nachgang ein Unternehmen entsteht, ja, das ist schön, aber war vorher nicht abzusehen.
Erklär mal vielleicht ganz kurz die Wilde GmbH mit diesem Warngerät. Sie sind ja vielfach in den Medien auch schon gewesen, ausgezeichnet worden, wenn ich mich richtig entsinne. Was macht dieses Gerät? Wie kommt es ins Auto?
Ja, ganz einfach. Funktioniert's? Ganz einfach erklärt ist es eigentlich, es ist die Blitzer-App für Wildunfälle. Das heißt, du installierst eine App für iOS oder Android. Es ist kostenlos. Sie läuft im Hintergrund mit, während du fährst, und sie warnt dich vor Gefahrengebieten mit erhöhtem Wildwechsel. Das, der Unterschied zu einem Verkehrszeichen, das ja auch installiert ist, ist, dass es auch zeitabhängig warnt. Das heißt, wir warnen nur, wenn die Gefahr auch hoch ist. Und der Wildwechsel ist jahres- und tageszeitabhängig natürlich. Und gleichzeitig ist auch ein Wildunfallservice dabei. Wenn du einen Wildunfall hast, sagen wir dir, was zu tun ist, und du bekommst auch den richtigen Ansprechpartner, Polizei oder Jäger.
Und dieses Warngerät, man kann sich ja schlecht in den Kopf eines Rehs hineinversetzen. Wie wissen Sie, wie das Reh tickt, und können den Autofahrer warnen?
Das ist ganz eine lustige Anekdote. Am Anfang hat nämlich der Wildwarner Wildwechselradar geheißen. Und dann haben die Leute tatsächlich gemeint, wir haben jetzt alle Rehe, die es gibt, besendet. Und wir wissen, wo sie laufen. Und wenn sie die Straße überqueren, dann können wir eine Warnung ausspielen. Das ist natürlich flächendeckend so nicht möglich, zumindest zum Stand der Technik heute nicht möglich. Was noch kommt, wissen wir nicht. Aber im Hintergrund ist eine Datenanalyse von vorhandenen polizeilichen Wildunfällen. Und jetzt begreifen wir uns auch zunehmend als Plattform. Das heißt, der Jäger kann für sein Revier mitteilen, wo sind Gefahrenschwerpunkte, der kennt sie in seinem Revier aus. Und der Autofahrer, der Pendler beispielsweise, der auch oft Wildwechsel sieht, kann das auch, sage ich mal, als Gefahrenpunkt eingeben, sodass seine Community, seine anderen Autofahrer gewarnt werden.
Start me up. Wie wird man richtig selbstständig, heißt unser heutiges Talkthema hier bei Radio ABN. Der Kultusbetrieb, die gemeinsame Sendung mit der Technischen Hochschule Deggendorf. Ja, WUIDI GmbH haben wir gehört vom Alfons Weinzierl. Eine Entwicklung, die erst einmal als Herausforderung gedacht war. Herr Weinzierl, jetzt sind wir bei dem Selbstständigen. Mit einer Idee ist ja in der Regel noch kein Unternehmen gegründet. Kann man wirklich mit Dingen, die vielleicht auf den ersten Blick sagt, naja, das ist ein bisschen ein Spielzeug, am Ende existenziell vorankommen? Und die zweite Frage, die sich gleich anschließt, was kommt denn dann? Weil irgendwann ist ja dieses Thema ausgereizt.
Ich greife die zweite Frage auf, weil wir oft hören, die App ist ja jetzt entwickelt, jetzt habt ihr ja quasi nichts mehr zu tun. Was tat sie den ganzen Tag? Dann kommt die Standardantwort, Karten spielen.
Gewinne zählen?
Genau. Aber so ist es nicht, sondern wenn ein Produkt am Markt ist, geht die Arbeit erst an. Es muss weiterentwickelt werden. Wir verdienen mit der Wildwarner-App kein Geld, sie ist ja auch kostenlos. Das heißt, man muss andere Wege finden, das zu tun. Man muss Marketing machen, man hat in der Regel kein Budget. Ja, man braucht Partnerschaften, man muss das größer denken. Es interessiert niemanden, wenn wir Wildunfälle nur in Bayern verhindern. Wir wollen es bundesweit, europaweit, vielleicht sogar weltweit denken. Und warum nur mittelfristig sich mit Wildunfällen beschäftigen, wenn es andere Unfallursachen ja auch noch gibt. Das heißt, die Ideen, die werden mich auch noch überdauern, die es in dem Bereich gibt, im kompletten Mobilitätsbereich, und uns wird gewiss nicht langweilig.
Ja, das ist jetzt eine Herausforderung, Arbeit, Entwicklungszeit, die Sie vielleicht noch brauchen. Aber Sie müssen ja leben, weil Sie ja gesagt, Sie müssen Marketing betreiben, ohne dass man Mittel hat. Ja, aber Sie müssen auch Einkommen erwirtschaften, Sie müssen Umsätze erwirtschaften, obwohl Sie ein Produkt anbieten, das kostenfrei ist. Das ist ja ein Zauberding, das Sie vielleicht auch anderen als nachahmenswertes Beispiel geben können. Wie funktioniert das?
Ich sag mal, bei allen Vorteilen, die die Digitalisierung bringt. Geschäftsmodelle, um damit Geld zu verdienen, sind oft schwieriger, weil der Nutzer nicht gleich der Kunde ist. Jetzt gibt es zum Glück Personen wie den Tom Geis, den wir dann mit unserer Idee kennengelernt haben und der dann gesagt hat, okay, da gibt es auch Förderungen. Und dann haben wir uns gemeinsam auf den Weg gemacht. Er hat so schön gesagt, das hat er nämlich tatsächlich gemacht. Er hat den Finger in die Wunde gelegt und dann haben wir uns dreimal wieder gedreht und angepasst, optimiert und dann ist halt ein Stipendium, ein Gründerstipendium, haben wir dann erhalten und das hat dann wieder ein Jahr gereicht, um uns vollumfänglich mit der Idee zu beschäftigen. Und dann bist du mal wieder ein Jahr abgesichert und nach diesem Jahr hast du wieder Zeit, dich weiterzuentwickeln, weiterzudenken. Und aktuell haben wir auch mit dem Technologiecampus Freyung ein bundesweites Wildunfallprojekt, finanziert durchs Bundesverkehrsministerium, das uns auch letztendlich Lizenzeinnahmen beschert für die Bereitstellung der Infrastruktur und uns letztendlich im Wesentlichen auch überleben lässt.
Aber Mauritius und die Insel sind noch etwas weiter weg oder wie planen Sie Ihre weitere Zukunft?
Das ist ganz, ganz schwierig. Wir haben anfangs, als wir gestartet haben, langfristig gedacht, um dann zu merken, es ändert sich quasi wöchentlich die Ausrichtung. Das wird jeder bestätigen, der sich mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigt. Wir planen nicht mehr so weit im Voraus. Natürlich braucht man Visionen, aber wie du die Visionen erreichst, ist kaum vorherzusehen. Da brauchst du natürlich dann eine gewisse Grundeinstellung, dich, wenn es sein muss, auch um 180 Grad zu verändern und nicht stur einen Weg zu folgen, der vielleicht nicht erfolgreich ist.
Start Me Up heißt unser heutiges Thema hier bei Radio AWN im Kultusbetrieb. Wir haben junge Unternehmer, Start-up-Unternehmer, auch einen Professor. Und wir haben Corinna und Michael Haller als jemand, der schon sozusagen beruflich Fuß gefasst hat mit einer beruflichen Idee. Wir haben vorher gehört, es gibt aber auch warnende Stimmen und es gibt diese Fähigkeit, die scheinbar junge Unternehmer durchaus entwickeln und leben müssen. Man kann nicht besonders lange planen. Wie ist das bei euch, Frau Haller? Haben Sie schon so den Rentenplan langsam im Kopf?
Schön wär's. Also das war am Anfang so, wir haben eigentlich ganz viel positive Rückmeldung bekommen und viele haben an uns geglaubt. Tatsächlich waren es dann eher welche im engeren Kreis, wie die Oma zum Beispiel, die sie da gesagt hat, ach, geht's doch lieber in ein Angestelltenverhältnis. Aber wir haben das zum Glück durchgezogen.
Es ist aber relativ schwierig, davon langfristig leben zu können und vor allem einen Plan zu haben. Heute geht's noch, morgen geht's noch, aber was wird übermorgen? Kann ich so viele Kisten in eurem Falle verkaufen, damit dieses junge Unternehmen sich weiterentwickelt und damit die eigenen Unternehmer auch gut leben können? Wie funktioniert das bei euch?
Also mittlerweile ist es so, dass wir regelmäßig Paketkästen verkaufen. Es gibt jetzt kein Loch mehr, wo jetzt mal nichts verkauft wird. Und somit können wir uns jetzt auf jeden Fall sparsam unser Leben finanzieren. Und es zeichnet sich doch deutlich ab, dass es immer mehr wird, allgemein der Paketkastenmarkt. Und von dem her geht die Tendenz nach oben. Und wir sind natürlich jetzt auch voll dahinter, dass es jetzt Fahrt gewinnt.
Michael Haller, es geht aufwärts, sagt die Schwester. Die Männer sind erfahrungsgemäß immer skeptischer. Ist bei euch die Rollenverteilung ähnlich? Die Begeisterung ist bei der Schwester und Sie sind eher der Skeptiker und sagen, ja, was wird morgen, was wird übermorgen? Oder Sie müssen ganz neue Ideen entwickeln, damit es sozusagen auch weitergeht?
Mhm. Ich war vor allem in den ersten 2 Jahren der Skeptiker und wir haben immer wieder diskutiert, ob wir das abbrechen sollen oder nicht. Aber jetzt, zu jetzigem Zeitpunkt, ist es halt so weit, dass wir so viele Verkäufe schon haben, dass man das einfach weitermachen will und auch gar keine Angst mehr hat, dass das jetzt von einem auf eine andere Woche irgendwie abrupt endet.
Ja, gibt es denn sozusagen neue Pläne oder geht es darum, einfach dieses jetzige Produkt zuerst einmal zu verfeinern, die Vertriebsmöglichkeiten, die Herstellungsmöglichkeiten zu verbessern? Ihr baut es noch selber, oder?
Nein, wir bauen jetzt die großen Paketkästen nicht mehr selber. Aber wir haben jetzt dieses Jahr genutzt und haben wirklich fast 2 neue Produkte entwickelt. Einmal ist es ein Einsatz für Mülltonnenbehälter, alte. Da kann man dann vorne die Tür kaufen und kann man den alten Behälter als Paketstation nutzen. Und das andere ist eine App, dass man immer informiert ist, sobald ein Paket reingelegt worden ist.
Genau. Also das heißt, diese Dinge muss man ja unter das Volk bringen. Marketing, überhaupt erklären, was ist es, eine Vertriebsstruktur möglicherweise aufbauen.
Mhm. Und da hätten wir jetzt einfach unsere Plattform, mypaketkasten.de nutzen und dann einfach diese weiteren Produkte hinzufügen, weil das sind schon die Leute da, die Interesse an so einem Produktbereich haben.
Menschen muss es immer geben, die sich für was Neues interessieren. Herr Professor Geis, Sie sind sozusagen auch dieser Anstoßgeber möglicherweise, dieser Verfeinerer von Ideen, die aus dem Studentenkreis zu Ihnen kommen. Gibt es denn, was immer so beklagt wird, hierzulande wieder mehr Bewusstsein für Selbstständigkeit oder ist es etwas, was in einer Gesellschaft, die möglicherweise gut versorgt ist, schrittweise einfach abnimmt und wo auch Hochschulen merken, wir haben ein Problem?
Ich würde mal sagen, mein größter Konkurrent inhaltlich ist der Arbeitsmarkt. Dadurch, dass wir nahezu Vollbeschäftigung haben, ist immer die Frage, warum lehrst du Existenzgründung? Ich habe doch meinen Arbeitsvertrag schon in der Tasche. Das ist natürlich mein größter Feind inhaltlich. Aber da versuchen wir, ich und wir Hochschule insgesamt, die Menschen dazu zu motivieren, mit ihren Ideen sie weiterzugehen. Ob das früher war immer die Frage Fisch oder Fleisch, gehe ich selbstständig oder gehe ich in das Arbeitnehmerverhältnis? Ich versuche immer das zu vermitteln, dass diese Entscheidung nicht die Grundlage dafür ist, wenn man gute Ideen hat. Hauptsache man versucht, die Ideen mal irgendwie weiterzuentwickeln. Auch wenn Sie diese beiden Projekte jetzt, die heute zu Gast sind, nach ein Jahr, zwei Jahren merken, okay, es hat eine super Entwicklung und wir verkaufen die Idee an einen Größeren, an einen Investor, dann machen wir Kasse. Es ist durchaus legitim, mal Kasse zu machen. Hauptsache man hat sich mit der Idee auseinandergesetzt und sie auf die Piste gebracht. Oder es ist letztendlich eine Lebensentscheidung. Also diese Unternehmer, die ihr Unternehmen 40, 50 Jahre bis zur Rente als Lebenswerk aufbauen, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, würde ich nicht ganz sagen, aber sie verändern sich. Auch durch Digitale, durch immer mehr andere Geschwindigkeiten. Also von daher ist es nicht mehr diese Entscheidung 0 oder 1, selbstständig oder angestellt. Und das versuche ich zu vermitteln und
Sie haben
damit auch zu motivieren.
Genau, Sie haben einen Rückblick ein bisschen, was sozusagen im analogen Zeitalter alles war. Sage ich mal, derjenige, der mit seiner Händearbeit Dinge gemacht hat, ob jetzt im Baubereich oder natürlich auch konstruiert, wurde ja zu früheren Zeiten durchaus noch mit der Hand.
Am Brett.
Genau. Diese Zeit hat Unternehmerpersönlichkeiten hervorgebracht in vielfältigster Weise. Mhm. Und was Sie jetzt schildern, ist ja eigentlich ein anderes Unternehmertum. Wie unterscheidet sich das? Also der Frühere hat ja sozusagen Stück für Stück mit seiner Arbeit, mit seiner Leistung das Unternehmen vergrößern können. Heute, und das haben Sie auch gesagt, haben die Gesprächsteilnehmer hier zum Teil ja bestätigt, ja, ich denke, bekomme ich irgendwo ein Förderprogramm, das für mich passt, aber das den Anstoß gibt, aber möglicherweise keine Grundlage. Ist damit das Unternehmertum und das Start-up durchaus schwieriger geworden?
Es ist vielfältiger geworden, würde ich sagen. Schwieriger. Es ist schwieriger deswegen, weil die Anforderungen an die jungen Unternehmer höher geworden sind. Die Informationen lassen sich leichter beschaffen, dank natürlich allen Medien, der Online-Medien, lassen sich viele Informationen zügig und schnell beschaffen. Meiner Ansicht nach sind die Anforderungen an das Team sehr stark gewachsen. Da, wenn Sie die aktuellen Statistiken nehmen, dass immer mehr Teamgründungen passieren, weil der Einzelne ist nicht, die Anforderungen an den Einzelnen so vielfältig sind, dass die Gründungen meistens in einem Team erfolgen. Sei es aus der digitalen Welt oder sei es eine Kombination aus einem klassischen Produkt und einem digitalen Produkt in Mischung. Also die Anforderungen wachsen. Und das ist, wie gesagt, der Trend zu Teamgründungen. Und damit, noch einmal die Frage, ob es leichter geworden ist. Der Nullpunkt ist meiner Meinung nach sich leichter zu überwinden, weil ich weniger Ressourcen aufwenden muss. Nehmen wir es mal ganz konkret, ich brauche viel weniger Kapital am Anfang loszulaufen. In der Summe brauche ich nicht weniger. Aber der Nullpunkt lässt sich leichter überwinden mit weniger Kapital und dann sollte das manche mehr motivieren, einfach mal loszulaufen. Egal, ob dann ein Google draus wird oder ja, wo auch immer die Reise hingeht.
Man braucht ein Team und der Nullpunkt ist leichter. Alfons Weinzierl mit der Wüde GmbH. Bill Gates war nach meiner Erinnerung auch nicht ganz allein, aber Garage hat zuerst einmal gereicht. Würden Sie das so unterstreichen? Das ist zum Starten einfacher, aber was dann kommt, ist etwas problematischer. Wie erleben Sie das und wie ist Ihr Team?
Also, wir haben nicht in der Garage gestartet, sondern im Speicher vom Mitgründer, vom Kollegen. Und von daher, was die Investition betrifft, wenn man jetzt die eigene Arbeitsleistung mal außen vor lässt und die Zeit, dann haben 3 Laptops ausgereicht. Ja, und das macht es schon sehr, sehr einfach, grundsätzlich im Vergleich zu einem Handwerkerbetrieb beispielsweise, der erst Investitionen tätigen muss. Teamgründung war bei uns an vorderster Stelle notwendig, aufgrund von Fachkompetenz. Wir wussten, wir brauchen Verstärkung in der reinen Informatik. Wir brauchten einen Programmierer, weil es wird ein digitales Produkt. Zuerst waren wir zu zweit und der erste Schritt, bevor wir loslegen konnten, war, dass wir uns verstärken. Ja, das war auch notwendig und wir merken auch, dass wir wahrscheinlich, wenn es einer von uns 3 alleine gemacht hätte, dann wären wir jetzt nicht hier, wo wir sind, beziehungsweise dann wären wir vielleicht, hätten wir schon früher Schluss gemacht. Ja. Weil wir auch merken, Erfolg ist einfach, teilt sich, ist schöner, wenn man teilt und das viel zitierte Tal der Tränen durchläuft man im Team auch schneller, weil jemand immer dabei ist, der einfach positiven Schwung reinbringt und dann jemand anderen mitzieht, der gerade vielleicht eher mit die Probleme sieht als die Chancen.
Der Teil der Tränen, vielleicht so ein Stichwort. Haben Sie da so einen konkreten Fall, wo Sie sagen, da war es spitz auf Knopf?
Ja, schon öfter. Das ist auch gang und gäbe. Nehmen wir den Start überhaupt schon her, wenn wir dieses Gründerstipendium nehmen. Wir haben gesagt, wir bewerben uns und wenn das Studium dann aus ist, dann starten wir unmittelbar in die Selbstständigkeit, haben uns für das Stipendium beworben und wurden abgelehnt. Und dann sprichst du halt auch wieder mit einem Professor, der dich dann vielleicht da rauszieht aus dieser Situation, aber da denkst du dir dann schon, okay, die Idee ist eigentlich doch nicht so relevant umzusetzen oder das Problemfeld ist zu klein. Hinzu kommt das komplette Umfeld, das ja das Thema anfänglich belächelt. In diesem Fall war es dann aber der Tom Geist, der gesagt hat, wir geben nicht auf und dann hat es beim zweiten Mal funktioniert. Und so war das schon öfter der Fall, dass was durch Beharrlichkeit erst geklappt hat und nicht beim ersten Mal vielleicht schon gefruchtet hat.
Glauben Sie, dass so ein Unternehmergeist, der ja hilft vielleicht in so einer Situation, wirklich spezifisch ist im Verhältnis zu einer Situation, die den Menschen heutzutage erklärt, okay, du machst bestimmte schulische Ausbildung, eventuell ein Studium und dann steht dir die Welt offen, gehst in ein möglichst Weltunternehmen und kannst im Zuge dieser Schritte einfach Karriere machen. Bei euch ist das anders und da sagt niemand, hast du gut gemacht und Gehaltserhöhung gibt es ab 1.1. Sondern Sie haben jetzt selber gesagt, man sinkt einmal runter und sagt, sind wir auf dem richtigen Weg? Braucht es da Unternehmergeist oder vielleicht nur eine gute Flasche Rotwein?
Ich glaube, Sie beschreiben den Unternehmergeist sehr, sehr gut und der wird eigentlich auch deutlich, wenn schwierige Situationen sind, weil man muss sich, sage ich mal, selbst Ziele setzen, die man erreichen will. Schöne Metapher ist, wie wenn ich im Studium wäre und hätte keine Prüfungen, aber ich muss trotzdem im 7. Semester mit meinem kompletten Stoff durch sein. Das heißt, ich muss mir selbst die Meilensteine setzen, um auch entsprechend fertig zu werden. Aber wer definiert denn, was Ziele sind? Sind bei uns jetzt 100.000 User genug? Sind 1 Million User genug, damit wir zufrieden sind in einem Zeithorizont? Das müssen wir selber bestimmen. Und das ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich kann Ihnen auch kein Rezept sagen. Man lernt dazu, man verbessert sich. Man kann Gott sei Dank im digitalen Bereich sehr, sehr viel messen, um zu lernen. möglichst schnell zu lernen. Aber ob ich jetzt, es gibt kein Parallelprodukt, das das Gleiche macht. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob ich im Vergleich gut oder nicht so gut bin. Das muss ich selbst beurteilen und das ist aber ganz, ganz schwierig, weil das auch typisch bayerisch ist, glaube ich. Man denkt immer über Probleme nach, man gar nicht mehr an das, was eigentlich gut läuft. Und auch bei uns drei Charakteren ist es so, vielleicht weil wir auch keine Frau dabei haben, liebe Carina, das würde uns vielleicht manchmal auch ganz gut tun, denn nicht geschimpft ist gelobt genug. Das bekannte Sprichwort greift bei uns auch und es wird eigentlich eher, sage ich mal, Erreichtes verschwindet im Alltagsgeschäft, ja, weil man eher, sage ich mal, mit Herausforderungen kämpft. Es würde auch gut tun, wenn man sich das immer bewusst macht. Es gibt jetzt bei uns auch Instrumente, damit wir das auch uns bewusst machen, aber die haben wir auch gebraucht, haben wir am Anfang nicht gehabt. Und dann vergisst man sehr schnell, dass wir auch Freunde sind und nicht nur Arbeitskollegen und dass es auch positivere Sachen auch zu würdigen gibt, die man auch erreicht und vielleicht im Alltag übersieht.
Wie wird man richtig selbstständig? Carina Haller, Sie sind selbstständig. Wir haben jetzt vom Alfons Weinzierl gehört, es ist manchmal auch so ein Tal der Tränen. Es gibt Situationen, wo man ein bisschen zweifelt und wo man einen klassischen Unternehmergeist braucht. Wie war der bei Ihnen? Kam der aus der Flasche, dieser Geist? Oder hatten Sie das Gefühl, wir haben nie Probleme gehabt? Es war von Anfang an klar, wir werden mit unserer Idee, mit unserer Unternehmensidee auf jeden Fall erfolgreich.
Ich glaube, es braucht so eine positive Grundeinstellung zu dem Ganzen, dass man sie da nicht unterkriegen lässt. Also wir haben auch ganz viele Höhen und Tiefen gehabt, auch wenn irgendwelche Kundenprobleme kommen oder ein Teil hat nicht gehalten, da macht man sich da auch selber irgendwie mental ein bisschen fertig. Da muss man erstmal lernen, damit umzugehen, das ein bisschen mehr von oben zu sehen, ein bisschen weiter weg und nicht immer das gleich an sich ranlassen. Da habe ich viel dazugelernt über die Zeit. Also ich glaube, ich war von Anfang an schon immer selbstständig, also dass ich mir immer selber weiterhelfen konnte, wenn irgendein Problem war und habe auch was organisiert und das einfach gemacht und da keinen gebraucht. Das glaube ich, braucht es. Aber man lernt da wahnsinnig viel dazu. Und gerade in den ersten Jahren hat man da unglaubliche Lernkurve.
Michael Haller, die Schwester scheinbar immer positiv. Waren Sie ab und zu mal negativ und zu sagen, jetzt lassen wir es, das funktioniert nicht?
Wir haben da einen Spruch entwickelt, der geht so: Geteiltes Leid ist halbes Leid, aber geteilte Freude ist doppelte Freude.
Ja, hört sich im Nachhinein natürlich gut an, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Idee, wir setzen es um und dann kommen nur Schulterklopfer und nur begeisternde Zustimmungsformen, sondern es gibt doch sicherlich auch oder gab bei euch auch Wege und Situationen, wo man sagt, wir zweifeln zumindest und zweifeln sogar massiv. Hattet ihr das überhaupt nie?
Es gab immer wieder Probleme, dass am Produkt etwas bei uns in der Firma gibt es manchmal so Auf und Abs und vor allem in den Wintermonaten hat es immer wieder Probleme gegeben, dass Dichtung nicht gehalten hat oder dass mir ein ganzer Paketkasten umgeflogen ist. Und wenn solche Druckmomente reinkommen zu uns ins E-Mail-Postfach, dann verteilt sich das irgendwie auf uns zwei. Und wir reagieren dann recht zügig immer mit E-Mails und irgendwie löst sich das dann immer innerhalb der Woche wieder auf und die nächste Woche geht wieder bergauf.
Also das sind sozusagen Kunden. Ja, sozusagen Probleme, Kundenbeschwerden, mit denen muss man natürlich als Unternehmer möglicherweise auch umgehen. Aber ich gehe jetzt davon aus, wenn es ein Kundenproblem gibt, dann gibt es möglicherweise auch im Einzelfall eine Art Umsatzproblem oder zumindest wäre so ein betroffener Kunde vielleicht nicht vollauf begeistert und würde sagen, das Produkt kann ich weiterempfehlen. Das ist also eine Herausforderung, die der Unternehmer angehen muss, dass die Dinge, die er macht, die er konstruiert hat, die er vertreibt und für die er Geld will, möglicherweise manchmal nicht klappt. Er sagt, dafür gibt es kein Geld, unabhängig von der eingebrachten Arbeitsleistung. Hattet sie auch mal wirtschaftliche Rückschläge, die zu bewältigen waren?
so richtig in ein tiefes wirtschaftliches Loch sind wir noch nie gefallen, weil wir wirklich so sparsam an die ganze Sache rangegangen sind und so viel wie es geht versucht haben, selbst zu machen und nur das vergeben haben, was eben nötig war, wie so CNC-Arbeiten. Und deswegen haben wir auch früh dann auch schon Verkäufe gehabt, wo wir wieder Einnahmen gehabt haben. Aber natürlich tut es weh, wenn am Anfang irgendwas passiert und dann muss man dem Kunden vielleicht auch noch was zahlen, weil man sich dafür entschuldigt, dass was passiert ist. Zum Glück kommt das jetzt fast gar nicht mehr vor. Also wir haben eigentlich auch eine super Quote, was das angeht, weil wir einfach auch dann an der Qualität so lange gefeilt haben, damit jetzt wirklich alles passt, weil es eben auch ein teures Produkt ist, wo die Qualität stimmen muss.
Der sogar China-Böller aushält.
Genau.
Kurze Anekdote, wir waren ja mit einem Schülerteam bei der Firma My Paketkasten mit Gymnasiasten und die erste Frage oder einer der ersten Fragen waren die Geschwister Haller, ob der Briefkasten auch China-Böller aushält. Also so viel zum Thema Jugendstreiche. Kundenorientierte Produkte.
Ja, Herr Professor Geis, wenn wir heute über das Thema Start Me Up, wie wird man richtig selbstständig, diskutiert haben. Sie sind sozusagen ja der Experte und in gewisser Weise auch manchmal ja, Geburtshelfer für junge Unternehmer. Ist das ein Kapitel, auch unsere Wirtschaft, die ja sehr stark geprägt ist von gigantischen Konzernen, wo man sagen kann, da ist immer noch, auch in der heutigen Zeit, ein Betätigungsfeld, dass es wirklich junge Selbstständige gibt und der Markt immer noch Ideen aufnimmt, die diese Konzerne, die ja auch ein gigantisches Wissen und unabhängig von den wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten auf den Weg bringen und sagen, das kann doch nicht sein, dass da einzelne wenige oder sogar ein Einzelner immer noch eine Lücke findet. Wie erleben Sie das?
Den Trend, den Sie jetzt beschreiben, der hat sich, wie man sagen, die letzten drei, fünf Jahre gewandelt, dass die großen Konzerne durch die Angst der kleinen Unternehmer dazu übergegangen sind, die kleinen aufzukaufen. Also das ist im Moment ein richtiger Trend, dass die großen, mittel- bis großen Unternehmen durchaus eigene Abteilungen, eigene Firmen gründen, die sich mit Startups beschäftigen, die versuchen, die Denke kennenzulernen, natürlich damit sich auch das Know-how sichern wollen von diesen jungen Daniel Düsentriebs und genderspezifisch Düsinnen und damit letztlich die Großen und die Kleinen sich gegenseitig ja, helfen. Die Großen haben meistens Geld, haben aber die Innovationen verschlafen, die Kleinen brauchen das Geld oder die jungen Unternehmen, klein würde ich jetzt nicht mehr sagen, klein, sondern die jungen Startups haben die coolen Ideen, sind sehr wie die kindliche Neugierde und fehlt meistens am Finanziellen und da haben sich diese viele Projekte mittlerweile über diesen Weg, diese Corporate-Projekte gefunden, um genau dieses Groß- und Kleinspiel Macht und junge Innovative, die letztendlich die Großen mit disruptiven Ideen, wie es so schön heißt, herausfordern, die finden sich mittlerweile gemeinsam wieder auf der Plattform.
Ein schöneres Schlusswort könnten wir eigentlich gar nicht finden. Die Kleinen sind wichtig, damit die Großen auch weiterhin existieren könnten. Herzlichen Dank für die Teilnehmer an dieser kleinen Talkrunde. Herzlichen Dank den beiden, Katharina Aigner und Julian Fuchs, die diese Sendung vorbereitet haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.